mit Judith Heidkamp und mit dem Literaturschwerpunkt im Kulturleben. An diesem Tag nach der Europawahl mit einem Roman, der auf eine gewisse Weise ein Außenblick ist auf das Versprechen Europa, die Hoffnung auf Leben und Freiheit, diesen Gegenentwurf, den das europäische System für viele Menschen in autoritären Staaten und in wirtschaftlicher Not bedeutet. Das Debüt des Georgiers Leo Vardiashvili heißt »Vor einem großen Walde« und ist spannend, aufrüttelnd und politisch. Außerdem haben wir ein Thema im Auge, von dem es in den Umfragen immer hieß, es spiele für die Wähler und Wählerinnen keine so große Rolle mehr wie noch 5 Jahre zuvor und das uns doch alle existenziell betrifft, die Erderwärmung. Was Kultur damit zu tun hat? Der Komponist Bernhard König hat ein sehr anregendes Buch über Musik und Klima geschrieben. Gleich ein Gespräch mit ihm. Dazu der neue Roman von Isabel Allende und römische Geschichten von der amerikanisch-indischen Autorin Jhumpa Lahiri. Rätseltaxi ist bestellt.
Bayern 2. Grenzenlos hören.
Die Berliner Band Milky Chance verfügt über einen Nachhaltigkeitsmanager. Das kann man schon mal nicht über jede Band sagen. Aber beim Thema Musik und Klima geht's um weit mehr als um Green Business, wie wir nachher hier zu hören bekommen. Jetzt kommt erstmal Musik, The Cooks and Milky Chance, Beautiful World.
Don't you know? To make you feel better, see empty streets and blue, blue skies. I'm climbing high, better cut the tether. Echo in the dark, a lightning in my heart. Welcome to the world.
Ist passiert, seit Georgien 2018 Gastland der Frankfurter Buchmesse war. Europa war die große Hoffnung der georgischen Kulturszene in den letzten Wochen, als es im Land um dieses sogenannte russische Gesetz ging. Wir haben ja berichtet, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen als Angriff auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sehen. Das Gesetz ist inzwischen durch. Und die EU hat gerade einen Rechtsruck erlebt, wie er bisher nie dagewesen ist. Wie mag das denen vorkommen, die sich mit aller Macht gegen autoritäre Vorgaben wehren? Hier kommt das literarische Debüt eines jungen Georgiers, der als Kind mit seinen Eltern nach London emigrierte. Mirko Schwanitz hat die deutsche Übersetzung von Wiebke Kuhn gelesen.
Leo Vardashvili erzählt von einem verlorenen Leben. Es ist ein Debüt voller Wut, Trauer und Sehnsucht, aber auch voller Witz und Klugheit.
Ungefähr ein Jahr nach unserer Ankunft in England wurden wir eingeschult. Und das kostete Geld. In dem Winter ging die Waschmaschine kaputt und das kostete Geld. Ein paar Pfund schafften es zu Eka, aber nie genug. In den nächsten 6 Jahren verloren wir Eka Stück für Stück. Wir verloren sie an Gasrechnungen und Lebensmitteleinkäufe, an Bustickets und Federmäppchen, an Bücher und Schuluniformen. Mein Leben ähnelt dem der Hauptfiguren. Ich verließ mein Heimatland, als ich 12 war und konnte 20 Jahre lang nicht zurückkehren. Als ich dann das erste Mal wieder dort war, war das eine surreale Erfahrung. Die Rückkehr von dieser Reise stand am Anfang dieses Romans.
Sandro und Irakli werden ihre Mutter nie wiedersehen. Aber was ist mit ihr passiert? Erst Jahre nach der Ankunft in England macht der Vater sich auf den Weg nach Georgien, um das herauszufinden, und verschwindet dort wie die Mutter. Der Ältere, Sandro, macht sich auf die Suche nach dem Vater und verschwindet ebenfalls. Nun also ist es an Saba, das Rätsel um die Familie zu lösen.
Am Anfang des Schreibens stand der Versuch, dem, was ich in Georgien damals erlebte, einen Sinn zu geben. Natürlich musste ich mich nicht wie mein Hauptheld Saba zu Beginn des Romans mit entlaufenen Zootieren herumschlagen und einem entlaufenen Tiger ins Auge blicken. Oder mit der Polizei, die meinen Pass beschlagnahmte.
Sabas Suche nach der Mutter, dem verschollenen Vater und Bruder, wird zu einem berauschenden Roadtrip durch Georgien.
Es dauert nicht lange, bis ich eine erste Landmine meiner Erinnerungen finde. 18 Jahre lang lag sie hier auf der Lauer. Ich schaue auf ein kantiges Eckhaus, dessen kreisförmiger Balkon weit über die Straße ragt. Nur eine Ansammlung gewagter Bauteile hält ihn zusammen. Balken stützen ihn von unten. Irgendjemand hat ausgebleichte Seile an die Wand genagelt, um ihn von oben zu sichern. Die ganze Konstruktion ist nur einen Windstoß von der Katastrophe entfernt.
An Orten wie diesen hat Sandro seinem Bruder eine Spur hinterlassen, wie die im Mondschein leuchtenden Brotkrumen im Grimmschen Märchen von Hänsel und Gretel. Die Route soll Saba bald durch einen großen Wald voller Gefahren zum verschollenen Vater führen. Es ist eine Spur aus Graffitus an porösen Hauswänden und losen Seiten eines von Sandro verfassten Manuskripts. Der Autor weiß, ohne Hilfe wird seine Hauptfigur den Weg durch den Wald nicht finden und stellt ihr eine grandiose Equipe von Helfern zur Seite.
Mit ihnen wollte ich ein gutes Abbild dessen schaffen, was Georgier sind oder sein können. Alle aber haben eines gemeinsam. In allen hat der Zusammenbruch der Sowjetunion Traumata hinterlassen. Diese Traumata sind nicht nur an den Menschen, sie sind in ganz Georgien sichtbar und sie führen zu vielen Konflikten. Der größte Konflikt ist der Verlust Südossetiens durch die russische Besetzung. Dazu kommt, dass dessen Truppen sich seitdem täglich ein kleines Stück vom Land einverleiben und die Grenze verschieben.
Zu diesem Team gehören der vor dem Ossetienkrieg geflüchtete Taxifahrer Noda und seine Frau. Beide suchen nach ihrem in diesem Krieg verschwundenen Kind. Auch Dimitri gehört dazu, der in einem anderen, dem Abchasienkrieg, seine Heimat verlor. Vardashvili gelingen nicht nur grandiose Bilder von Orten und Landschaften, es sind die Beschreibungen der zerrissenen Seelenlandschaften seiner Protagonisten, die diesen Roman von Anfang bis zum Ende zu einem Ereignis machen.
Ketino und Noda sitzen vorne. Niemand spricht ein Wort. Ich sehe ein Bild von ihrem Gesicht im Seitenspiegel. Bleiche Haut über einem feinen Netz aus Venen. Ich weiß, wo sie ist. Ich kenne diesen Ort nur zu gut. Nur wenige Millimeter entfernt von einer Panikattacke. Jedes kleine Detail, jeder sorglose Gedanke könnte eine schreckliche Talfahrt auslösen. Und dann würde man auf dieses schwarze Loch zurasen, in dem Verstand und Logik nichts mehr gelten. Ketino, versuch doch mal eine von diesen. Ich halte ihr meine Schachtel Mayfair Smooth hin. Die Worte dringen zu ihr durch. Ihre Aufmerksamkeit zieht sich vom Rand des Abgrundes zurück. Sie wischt sich eine Schweißperle von der Stirn. Sie räuspert sich. Ja, gerne. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mir über das Ende des Romans klar zu werden. Über die Frage also, werden die Leser Sandro und den Vater gemeinsam mit Saba finden oder werden sie ihn nicht finden? Am Ende habe ich mich für eine Art Cinderella-Story entschieden.
Hier legt der Autor eine falsche Fährte. Ja, es gibt ein glückliches Ende, doch ist es ein anderes, als der atemlose Leser und die gespannte Leserin es erwarten. Ein überwältigender Roman ist Leo Vardiashvili da gelungen, beklemmend, brutal und tragisch, doch zugleich voller Witz und tiefer Menschlichkeit.
Großer Erfolg in England übrigens, dieses Buch. Mirko Schwanitz besprach Leo Vardiashvili vor einem großen Walde. Übersetzt von Wiebke Kuhn, Ullstein Verlag, 25 Euro. I can never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush.
Lunch, die vegane Billie Eilish war das, weltweit präsent und manche würden sagen, und doch, gerade zum zweiten Mal mit einem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet, mit dem Amplifier Award für Green Touring nämlich.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
Angesichts von Überschwemmungen, Hochwasser, verdorbenen Ernten, aber auch Dürren, Bienensterben, Waldschadensbericht, Plastikfluten, Klimaflüchtenden,
fragt man sich ja schon manchmal, als Literaturredakteurin zum Beispiel, fragt man sich das, ob man sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen müsste als mit Kulturthemen. Wobei das dann gleich wieder zu der Frage führt, was gehört denn überhaupt alles zur Kultur? Und Musiker und Musikerinnen stellen sich diese Fragen offenbar auch manchmal. Jedenfalls tut das der Komponist und Konzertpädagoge Bernhard König, der sich sehr intensiv mit dem Thema Musik und Klima auseinandergesetzt hat und daraus ein, wie ich finde, sehr anregendes und auch sehr persönliches Sachbuch gemacht hat. Und deshalb habe ich ihn auch in dieses Büchermagazin eingeladen. Willkommen, Herr König.
Hallo, Frau Heidkamp. Ja, Sie bringen es genau auf den Punkt. Ich war voller Fragen, als ich mit dem Schreiben angefangen habe.
Man könnte ja auf den ersten Blick vermuten, dass man bei Ihnen also viel erfährt über den CO2-Fußabdruck vom Musikbusiness, also den Stromverbrauch von Konzerthallen, die Vielfliegerei von Popstars und so weiter und so weiter. Vielleicht auch, wie man das Business grüner machen kann. Ist das so? Ist das im Zentrum Ihres Buchs?
Nee, mir ging es eigentlich wie Ihnen. Also ich habe mich auch vor 4, 5 Jahren gefragt, genau das, wie Sie es in der Anmoderation formuliert haben, was soll man überhaupt noch Musik machen in diesen Zeiten, wofür ist es gut? Und habe dann erstmal versucht zu verstehen, wie hängen denn die Themen Musik und Klima oder Klimaschutz überhaupt zusammen? Das war ein einziges großes Fragezeichen und bin da auch ein bisschen auf so eine Entdeckungsreise gegangen. Was gibt es da eigentlich alles für Querverbindungen? Und da ist das, was Sie jetzt gerade benennen, also die Schadensbilanz von Kulturinstitutionen, ist ja nur ein ganz kleiner Aspekt von ganz vielen.
Sie zeigen zum Beispiel, um das gleich ein bisschen weiterzuführen, am Beispiel des Live Earth Konzerts von 2007, welche Probleme es da auch politisch gibt, wenn so in Musik verpackte Klimaschutzappelle durch einen internationalen prominenten Jetset verbreitet werden, ne?
Naja, das Publikum lässt sich halt ungern belehren von irgendwelchen Stars, die dann vielleicht individuell als Einzelpersonen ja, da auch nicht unbedingt auf der Seite der Guten sind. Und das ist durchaus ein psychologisches Problem dann auch.
Also jedenfalls bei Madonna und Co. wurde damals ganz genau nachgerechnet, wie der Stromverbrauch denn in diesen Fällen wohl ist. Ja. Seitdem halten Musiker, Musikerinnen sich ein bisschen zurück mit der Positionierung in Sachen Klima, oder täuscht der Eindruck?
Haben sie lange. Also da findet natürlich jetzt auch, ich denke für uns alle Kolleginnen und Kollegen, spreche ich jetzt mal Musikerinnen und Musiker, war schon 2018, 2019 mit Fridays for Future so eine Zäsur. Das hat ja auch mich dann erstmal kalt erwischt. Also zu sehen, wenn da junge Leute auf der Straße stehen jeden Freitag und sagen, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut und so, dann fühlt man sich da plötzlich angesprochen und schluckt natürlich erstmal kräftig. Und es ist ja auch gut, dann erstmal stumm zu werden. Und dann sehe ich aber jetzt viele, viele, viele Kolleginnen und Kollegen aus der Musik engagieren sich da sehr stark und sind auch auf der Suche. Und ich habe jetzt versucht, dieser Suche halt mal eine Form zu geben in Form dieses Buches.
Eine von den vielen Fragen, die Sie stellen, ist zum Beispiel, lassen sich Folgen des Klimawandels speziell im Bereich Musik ausmachen?
Ja.
Haben Sie da Beispiele?
Naja, ich musste mir selber erstmal klar machen, Musik ist so wie viele andere schöne Dinge im Leben ja auch abhängig von bestimmten Rahmenbedingungen. Und dazu gehören auch klimatische Rahmenbedingungen. Also um Musik zu machen, braucht man nicht nur einen Notenständer und funktionierendes Instrument. Man braucht halt auch irgendwie eine Umgebungstemperatur unter 50 Grad und man braucht trockenen Boden unter den Füßen und man braucht so ein Grundgefühl von Sicherheit, um sich überhaupt um sowas Schönes und in Anführungszeichen Sinnloses oder nicht existenziell Lebensnotwendiges in diesem Moment wie Musik dafür so mit so einer Liebe und Hingabe einsetzen zu können. Dafür muss man ja ein Gefühl von Sicherheit haben. Und je mehr das angegriffen wird, und das lässt sich dann an ganz konkret auch an vielen regionalen Musikkulturen zum Beispiel festmachen, umso bedrohter wird auch die Musik selbst. Also auch die Musik wird durch den Klimawandel massiv bedroht und das wird in Zukunft zunehmen.
Sie zitieren ein ziemlich krasses Beispiel mit Jakarta, eine alte Stadt, die wegen steigenden Meeresspiegels, wegen absinkender Böden und so weiter irgendwann aufgegeben werden soll. So hat die indonesische Regierung das beschlossen und eine neue wird dafür gebaut. Was bedeutet das für die Musik?
Das ist sehr vielfältig. Also es gibt dann unter Umständen sogar eine bestimmte urbane Musikszene, die finden das ganz cool, da in so eine neue Retortenstadt umzuziehen und sagen, das wird uns vielleicht sogar voranbringen. Aber es gibt natürlich auch Stränge in der Überlieferung, die dann abbrechen. Es gibt dort, wo diese neue Stadt erbaut werden soll, indigene Kulturen, die da gar nicht gefragt wurden, ob sie jetzt plötzlich die Hauptstadt bei sich haben wollen. deren Überlieferungen werden dann auch abgebrochen. Das ist sehr vielfältig. Jakarta ist so ein Beispiel, wo es durchaus Musiker noch gibt, die sagen, vielleicht haben wir ja sogar was davon, von dieser neuen Stadt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Stadt wie in Venedig guckt oder New Orleans, also wo so ganz alte Überlieferungen sind und wo die Städte dann durch einen Orkan verwüstet werden oder Venedig wird gesagt, das muss in den nächsten Jahrzehnten irgendwann aufgegeben werden, komplett, da reißt dann schon eine enorme Überlieferungstradition ab, die an einen bestimmten Ort auch mal gebunden war, zumindest früher.
Klimawissenschaft arbeitet ja ganz viel mit Prognosen und Szenarien. Was passiert, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht eingehalten wird? Was passiert, wenn das 2-Grad-Ziel nicht eingehalten wird? Lassen die sich auch auf Musik runterbrechen?
Ja und nein. Was ich sehr spannend fand zu lernen von den KlimawissenschaftlerInnen, die sagen nicht, in 50 Jahren wird das und das sein, sondern die argumentieren immer kausal. Also die sagen, wenn das und das geschieht, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das die Folgen sein werden. Wenn die Temperatur über diesen Wert steigt, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Polkappen abschmelzen, dass der Meeresspiegel steigt, dass die Zirkulationen in den Ozeanen sich verändern und so weiter und so weiter. Ich kann nicht hingehen und sagen, dann wird sich das so und so auf unser Musikleben auswirken. Das weiß ich alles nicht. Aber ich kann sagen, es wird sich radikal verändern, die Rahmenumstände. Das, was in den letzten 10.000 Jahren unsere Musikkultur langsam hat entstehen lassen oder unsere Musikkulturen, das wird sich so radikal verändern, dass wir da wirklich in eine gänzlich andere Zukunft hineingehen. Und natürlich wird das auch radikal den Rahmen verändern, in dem noch Musik gemacht, gehört, geschätzt, geliebt und aufgeführt werden kann.
Könnte Musik machen in Zukunft ein Gesundheitsrisiko sein?
Ja, danke für das Stichwort. Es wird jetzt schon schwierig, Austragungsorte für die Olympischen Sommerspiele im Sport zu finden, weil das einfach ein Gesundheitsrisiko ist. Es gibt sportmedizinische Untersuchungen, dass manche Profimusiker fast den gleichen Belastungen ausgesetzt sind wie Hochleistungssportler. Also wenn man sich so einen Rock-Drummer mal anguckt, was der so in 2 Stunden leistet. Und ja, also die Open-Air-Kultur ist auf jeden Fall gefährdet. In den Städten wird es viel schneller heiß als in anderen Weltgegenden. 2019 schon große Festivals mussten abgesagt werden wegen Hitze in Kanada, in den USA, in Frankreich. Das wird auf jeden Fall für Publikum und für die Musizierenden vor allen Dingen immer mehr ein Gesundheitsrisiko.
Aber Sie stellen auch noch andere Zukunftsfragen, die noch mehr zu tun haben mit den klimatisch gemäßigteren Zonen, in denen wir leben. Zum Beispiel die, warum unsere Musiker, Musikerinnen, Ausbildung, Musikstudiengänge so tun, als würde es immer so weitergehen wie jetzt. Zitiere mal, nämlich in eine märchenhafte Zukunft hochsubventionierter, europäisch ausgerichteter Orchester- und Konzertveranstaltungen.
Naja, genau. Also dem liegt ja auch eine Zukunftsprognose zugrunde, nämlich die Annahme, es bleibt so, wie es ist. Und auch wenn ich nicht in die Zukunft gucken kann, auch wenn die Klimawissenschaft nicht in die Zukunft gucken kann, die Annahme, es bliebe so, wie es ist in den nächsten 30, 40 Jahren, das ist nun wirklich absolut märchenhaft. Also das ist durch überhaupt keine Prognose gedeckt. Das ist so wirklich Quatsch.
Und das darf man auch im Zusammenhang mit so gesetzten und stabilen Situationen wie dem Besuch eines sinfonischen Konzerts in Erinnerung rufen und nicht ausblenden. Auch das eben ein ganz interessantes Kapitel in diesem Buch. Und dann ist es natürlich so, dass Musik unbestreitbar ja eben nicht nur was Empirisches ist oder was analytisch zu Begreifendes, sondern etwas sehr Emotionales. Und zwar gerade, und das weiß man wiederum aus der Geschichte in Umbruchszeiten,
Also Musik ist zu allen Zeiten, wenn man so in die Geschichte guckt, in die verschiedensten Musikkulturen auch reinguckt, immer was gewesen, wo Menschen kollektiven Befindlichkeiten, kollektiver Trauer, kollektiver Hoffnung, kollektiven Sorgen einen Ausdruck damit verliehen haben. Manchmal ging das mächtig schief oder ging in eine ganz fürchterliche Richtung, in irgendwelchen Diktaturen, wo Musik missbraucht wurde. Manchmal ging es in sehr konstruktive Richtungen. Daran glaube ich herauslesen zu können, dass Musik durchaus ein Faktor ist, kein riesengroßer jetzt. Also natürlich bleiben Windräder und solche Sachen wichtiger jetzt für den Wandel, den wir vor uns haben. Aber es ist schon auch ein Faktor, um Menschen auf solche Veränderungen einzustimmen, um ihnen Hoffnung zu machen, um ihnen Mut zu machen und um gemeinsam solche Schritte in Angriff zu nehmen.
Denken Sie an aktivistische Protestsongs oder an Feel-Good-Playlists oder was schwebt Ihnen vor?
Ja, Aktivismus, ja, meinetwegen auch Feelgood-Playlists. Es gibt ja viele tolle Ansätze, die Ernährung zu verändern, das Reiseverhalten zu verändern, den Konsum zu verändern. Und da kann Musik einem ja darin helfen, dass man Formen schafft, die einem das attraktiv machen, die einem das verschönern. Diese vielen Aufbrüche, die wir da vor uns haben, ist auf jeden Fall schöner, die Welt mit Musik zu verändern, als sie komplett ohne Musik zu verändern.
Ich habe eingangs gesagt, dass Musik und Klima auch ein sehr persönliches Buch ist, dass Sie von eigenen Erfahrungen berichten. Was hat sich denn für Sie geändert durch diese Recherche und durch diese Arbeit?
In meinem Fall vor allen Dingen das Berufsverständnis. Also ich habe privat schon vorher versucht, so einigermaßen umwelt-klimafreundliche Lebensgestaltung anzustreben. Aber das jetzt in mein Berufsverständnis reinzunehmen und zu sagen, ich versuche mit allem, was ich habe, an handwerklichem Wissen, an ästhetischen Vorstellungen und so, jetzt mit dazu beizutragen, dass sich auf dieser Ebene was verändert. Dieser Gedanke wäre mir vorher viel zu groß gewesen, wäre mir so ein bisschen vermessen vorgekommen oder so ein bisschen abgehoben. Aber jetzt durch die Arbeit an diesem Buch habe ich gesehen, wie viele Anknüpfungsmöglichkeiten es da gibt. Also, dass man wirklich etwas bewegen kann, sogar auch als Musikerin oder Musiker, dass man nicht sagen muss, nein, wegen Klima höre ich jetzt auf, Musik zu machen. Im Gegenteil, wegen Klima habe ich jetzt eine zusätzliche Motivation, erst recht, aber eben auf eine bestimmte und andere Weise Musik zu machen.
Ganz viele sehr interessante Anstöße und Fragen und auch einige Antworten, aber noch nicht alle, auf über 500 Seiten in Musik und Klima von Bernhard König. Gerade Ende letzter Woche erschienen im Ökom Verlag. 36 Euro kostet das Buch. Vielen Dank Ihnen für die Einblicke in Ihr Buch.
Ich danke Ihnen.
Jamais, au grand jamais, regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Céderai-je dans mes bras la place de ma guitare à une suis-je des froids glacés quand je monte sur scène? S'est-on déjà brûlé à la chaleur humaine? Non, jamais, au grand jamais, regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais.
Ein Franzose aus Nizza ist das, Bansé mit Au grand jamais, zum großen Niemals.
Aus einem Buch der Schwächen. Gigantische Agenda, dieses Leben, das so ganz anders kam und dann doch so. Wir sehen uns, wenn wir die Augen schließen, in einem Fahrstuhl, der die Jahre wie Etagen zählt. Oft steigt einer mittendrin aus, läuft auf sich zu, den Flur hinab, sein eigener Doppelgänger. Die Hälfte ist Stolpern, an falsche Türen klopfen, weil von außen ein Herz aufgemalt ist, und dann dies Niedersinken vor Müdigkeit, das so gut tut. Von Tag zu Tag fällt nun ein Blütenblatt aus dem irren Blumenstrauß, der die Vase gestern beinahe zum Explodieren brachte in seiner Pracht. Blaue Hortensie, wilde Anemone, schwarze Tulpe, das klingt alles nach freier Improvisation. Etüden für ein Spielzeugklavier, haltloser Vers. Und Haltlosigkeit heißt, wir sterben, unmerklich und plötzlich macht es uns Freude, so zu leben, als ob wir unsterblich wären. Während Schrift uns eindämmt und jedes einzelne Wort ist zentral. Nun fang an, schreib ein Buch deiner täglichen Schwächen.
Lyrik im Bayern 2 Büchermagazin. Aus einem Buch der Schwächen war das. Ein Gedicht von Durst Grünbein, der in seiner Lyrik mit sich selbst im Dialog ist und sich selbst erforscht. Die eigenen Wege, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, Italien, das ihm eine zweite Heimat ist, Pinien und Papageien in Rom zum Beispiel. Heute Abend ist der Lyriker und Schriftsteller und Büchnerpreisträger zu Gast in Sulzbach-Rosenberg, eingeladen vom Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg und Literaturhaus Oberpfalz und von Bayern 2 im Rahmen des Jubiläumsprogramms zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks, das nämlich in dieser Woche die Oberpfalz ins Zentrum stellt. Ab 19 Uhr liest Grünbein im Kapitol in Sulzbach-Rosenberg Gedichte und auch aus seinem jüngsten Buch »Der Komet«, das von der Familie des Schriftstellers im Nationalsozialismus und auch von der Zerstörung Dresdens erzählt. Der Eintritt ist frei. Herzliche Einladung, Durst Grünbein im Gespräch mit dem Kollegen Nils Beinker, heute in Sulzbach-Rosenberg, die zwei vor Ort. Isabel Allende wurde mit ihrem Debütroman »Das Geisterhaus« weltbekannt und ist heute die erfolgreichste spanischsprachige Autorin der Welt. Um den frühen Tod ihrer Tochter zu verarbeiten, schrieb die chilenische Schriftstellerin nicht nur das Buch »Paula«, sondern sie gründete auch eine Stiftung. Mit der setzte sich etwa für Gewalt gegen Frauen ein. Gegen Gewalt gegen Frauen, eine ist wahrscheinlich die bessere Formulierung, und sie unterstützt auch Flüchtlingsarbeit. Durch diese Arbeit in der Stiftung ist Allende auf den Fall eines blinden Flüchtlingskindes aufmerksam geworden, das in den USA von seiner Mutter getrennt wurde. Und das hat die Autorin zu ihrem neuen Roman inspiriert, »Der Wind kennt meinen Namen«, Tobias Wenzel.
Yo creo que lo peor que le puede pasar a un padre es que un hijo desaparezca y que uno no sepa qué pasó con ese hijo.
Das Schlimmste, was Eltern passieren kann, ist, dass ihr Kind verschwindet und sie nicht wissen, was mit ihm geschehen ist.
Das und die Frage, was solch eine Trennung für Kinder bedeutet, hat Isabel Allende zum Thema ihres neuen Romans gemacht. Der beginnt mit dem Novemberpogrom 1938 in Wien. Die jüdische Familie Adler muss um ihr Leben fürchten. Der Vater wird schwer verletzt und ins Konzentrationslager deportiert. Die Mutter trennt sich von ihrem 5-jährigen Sohn Samuel, damit er mit einem Kindertransport nach England in Sicherheit gebracht wird. Über 80 Jahre später, 2019, wird im US-Bundesstaat Arizona an der Grenze zu Mexiko ein anderes Kind von seiner Mutter getrennt. Die 7-jährige blinde Anita ist mit ihrer Mutter vor der Gewalt in El Salvador in die USA geflüchtet. Der Fall von Anita beruht auf einer wahren Geschichte. Allende nennt Donald Trump, der für die damalige Grenzpolitik verantwortlich war, im Buch nicht beim Namen.
Porque no es el único.
Weil er nicht der Einzige ist, der Familien getrennt hat. Offiziell dürfen zwar nun an der US-amerikanischen Grenze keine Familien mehr getrennt werden, aber im Verborgenen passiert das immer noch. Unabhängig vom Präsidenten ist die Tragödie dieselbe. In der Ukraine, in Syrien, in Gaza. Überall sind die Mehrheit der Flüchtlinge Frauen und Kinder. Und oft werden die Kinder von den Eltern getrennt.
Während Samuel auf das Trauma der Trennung reagiert, indem er sich der Musik widmet und Orchestergeiger und Musikdozent in Kalifornien wird, sucht die 7-jährige blinde Anita Zuflucht im Reich der Fantasie und spricht mit ihrer toten Schwester. Diese Rede Anitas wirkt in der ansonsten soliden deutschen Übersetzung von Svenja Becker aber unglaubwürdig, weil sie das kindliche Sprechen im spanischen Original teils in ein zugeschliffenes Schriftdeutsch übertragen hat. Zudem bleiben Isabel Allendes Figuren meist zu schablonenhaft, was auch daran liegt, dass die Autorin Dialoge mit Informationen für den Leser über die Nazizeit und die Flüchtlingssituation in den USA überfrachtet. Aus Fleisch und Blut und als komplexer Charakter entwickelt, wirkt dagegen die Nebenfigur Peter Steiner, ein Freund der jüdischen Familie Adler. Er wird Zeuge des Novemberpogroms in Wien.
Fassungslos über sich selbst spürte der Apotheker, dass der Taumel der Menschenmasse um ihn herum ansteckend und befreiend wirkte. dass er selbst Lust bekam, alles zu Klump zu treten, in Brand zu stecken und sich die Seele aus dem Leib zu brüllen, dass er zu einem Monster wurde.
Zu selten finden sich solch differenzierte Charakterstudien im Roman. Aber insgesamt gelingt es Allende trotzdem, Spannung zu erzeugen. Als Leser will man etwa unbedingt wissen, was mit der Mutter des Flüchtlingskindes Anita passiert ist. Das herauszufinden versuchen die Sozialarbeiterin, die Anita zum Asyl in den USA verhelfen will, und ein Anwalt, der sich in sie verliebt und dem die Flüchtlinge bald nicht mehr gleichgültig sind. Der Wind kennt meinen Namen ist eben auch ein Plädoyer gegen Indifferenz in einer Welt der Massenmedien und sozialen Netzwerke.
Die jetzige extreme Gleichzeitigkeit von derart vielen Informationen erzeugt Gleichgültigkeit. Wenn man aber in kleineren Gemeinschaften arbeitet und lebt, wenn man die Mitmenschen persönlich kennt, dann entsteht Empathie. Ich wohne in einer sehr kleinen Straße, einer Sackgasse, in der ich alle Nachbarn kenne. Wenn zum Beispiel der Strom in der Straße ausfällt, rufen mich innerhalb von 10 Minuten mindestens 3 Nachbarn an, um zu fragen, ob es mir gut geht, ob ich eine Taschenlampe oder Kerzen brauche, weil wir uns kennen.
Indem er Anita kennenlernt, wird auch Samuel als alter Witwer einfühlsam. Trotz seiner Schwächen rührt dieser Roman durch seine empathische Seite.
Tobias Wenzel sprach mit Isabel Allende über Der Wind kennt meinen Namen, übersetzt von Svenja Becker, Suhrkamp 26 Euro. Wir haben später noch das Rätseltaxi für Sie, aber hier dürfen Sie schon mal raten, wer Mundharmonika spielt.
Got a watchdog watching me, doggy, watching me packing my bags. He knows I'm leaving town. I can see that it's a drag. Why leave the life I love here in the great state of Maine? Just to ride that shining rail, just the size that ball and chain. Oh, I gotta spend a little more time with you. Yeah, yeah. That's why.
Der immer wieder engagiert ist im amerikanischen Wahlkampf an der Seite der Demokraten, James Taylor. Little More Time With You war das. Und an der Mundharmonika war das natürlich Stevie Wonder. Und jetzt geht's um eine Schriftstellerin, die einen neuen Zugang zum Schreiben suchte, eine Tür öffnen wollte, so sagt sie hier. Und das tat sie damit, dass sie die Sprache wechselte.
Cercavo altro, nel senso cercavo un altro approccio, un altro linguaggio, ma non necessariamente un'altra lingua per la mia scrittura. Ecco, un altro stile, un altro approccio. Aprire un'altra porta. E una settimana dopo
Eine Woche nach Ankunft in Rom begann sie in der neuen Sprache zu schreiben, erzählt hier die Schriftstellerin Jhumpa Lahiri. Schon beeindruckend, welchen Grad an Sprachsensibilität manche Menschen so haben. Und Lahiri ist ja aufgewachsen in den USA. Sie ist Kind indischer Migranten aus Kalkutta, wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, überhaupt preisgekrönt. Sie zog für gut 10 Jahre nach Italien und inzwischen lebt sie wieder in New York. Aber jetzt sind römische Geschichten von ihr auf Deutsch erschienen unter dem Titel Das Wiedersehen. Und Jochen Rack hat sie für uns gelesen. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Seit Melancholie der Ankunft und der Namensvette hat Jhumpa Lahiri große Fans auch unter deutschsprachigen Lesern und Leserinnen. Und für Sie war es aber jetzt die erste Begegnung mit dieser Autorin. Wie war es?
Ja, ich habe sie mir ausgesucht, weil ich sie nicht kannte. Ich finde grundsätzlich ausländische Autorinnen oft interessanter als deutsche, leider Gottes, muss ich sagen. Im italienischen Original, denn sie hat ja italienisch geschrieben, heißt dieses Buch Racconti Romani, also auf Deutsch römische Geschichten. Und dieser Untertitel hat mich dann in der Tat interessiert, weil ich in den letzten Jahren oder kann ich sagen im Laufe meines Lebens öfter in Rom gewesen bin. Und natürlich interessiert einen dann, wie hat jemand, der aus Amerika kommt und 10 Jahre dort gelebt hat, wie hat er dieses Rom wahrgenommen? Und diese Erfahrung, die ich gemacht habe, die korrespondiert gewissermaßen auch mit dem Inhalt dieses Buches. Denn also es fiel auf, dass im Vergleich zu den Jahren, als ich zum ersten Mal, was weiß ich, vielleicht in den 80er, 90er Jahren in Rom war, dass sehr viele Migranten in die Stadt gekommen sind. Und diese Migranten, die sind das Personal der Geschichten von Jhumpa Lahiri. Denn sie erzählt davon Leuten, die machen einfache Arbeiten, das sind Hausangestellte oder Kindermädchen oder Putzfrauen, Straßenhändler. Und zu sehen und zu lesen, wie diese Leute von ihr porträtiert waren, das hat mich dann interessiert, weil es mir meine eigene Erfahrung irgendwie besser aufgeschlossen hat, die ich mit Rom hatte.
Also das Interesse für Menschen mit migrantischem Hintergrund, das prägte ja auch schon die vorhergehenden Bücher und Romane. Das ist immer ihr Fokus. Welche Geschichten erzählt sie denn aus Rom?
Ja, es ist vor allem eben diese Erfahrung der Fremdheit, die diese Leute machen. Die kommen dahin und haben ihre eigenen religiösen Sitten. Die sind oft dunkelhäutig. Man erfährt oft nicht ganz genau, woher die kommen. Das ist ja vielleicht auch nicht so wichtig. Denn es geht darum, wie diese Menschen aus einer fremden Kultur, die eben eigene Religionen mitbringen, eigene Kleidersitten mitbringen, die oft nicht mit dem westlichen Dresscode irgendwie vereinbar sind, wie sie sich in so einer fremden Umgebung dann zurechtfinden. Wie diese Immigranten in Rom mit dem alltäglichen Rassismus konfrontiert werden. Und wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen da ein Beispiel geben aus einer Geschichte. Es ist gleich die erste Geschichte, die heißt hier Die Grenze. Und diese Geschichte, die erzählt von einem 15 Jahre alten Mädchen. Und dieses Mädchen hat einen Vater, der als Hausverwalter arbeitet irgendwo auf dem Land. Und sie steht da so gewissermaßen am Rande wie so ein Zaungast und hat so eine Schlüssellochperspektive auf dieses Leben. Und man spürt, dass sie also einerseits sehr interessiert ist an dem, was da vor sich geht, aber gleichzeitig auch aus der Distanz und fremd. Und da würde ich ganz gerne jetzt mal ein kleines Stückchen aus dieser Erzählung vorlesen. Da heißt sie also aus der Sicht dieses 15-jährigen Mädchens erzählt, der Vater macht praktisch in einem Fort Fotos mit seinem Handy. Er zeigt den Mädchen die kleinen Pflaumenbäume, die Feigen- und Olivenbäume. Er sagt, dass eine Frucht, die man vom Baum pflückt, anders schmecke, nach Land, nach Sonne. Es wird Abend. Sie lauschen den Fröschen, den Grillen, dem Rascheln des Windes. Trotz des Lüftchens, das jetzt geht, beschließen sie draußen zu essen, um noch das Licht zu genießen. Mein Vater und ich essen drinnen, schweigend. Meist hebt er nicht den Blick. Ohne meine Mutter gibt es keine Unterhaltung bei Tisch. Und ich meine, aus dieser kleinen Passage kann man schon sehr gut sehen, wie diese Erzählung aufgebaut ist, dieser Gegensatz zwischen dem ja irgendwie ärmlichen, kargen Leben, das diese Migrantenfamilie führt und diesem luxuriösen Urlaubsleben, was die Ferienfamilie führt. Wenn sich diese Geschichte immer weiter entwickelt, erfährt man eigentlich den düsteren Hintergrund, der am Anfang noch ja so im Verborgenen mitläuft, warum sie eigentlich aufs Land gezogen sind und der Vater diesen Job da als Hausverwalter macht. Es war nämlich so, er war früher Blumenverkäufer in Rom, aber in diesem Job wurde er irgendwie beleidigt, wurde ihm gesagt, er soll also in seine Heimat zurückgehen. Also es war dieser alltägliche Rassismus. Und am Ende wurden ihm sogar die Zähne ausgeschlagen. Und es war dann der Anlass für den Vater, aufs Land zu gehen und eben diese Stadt zurückzulassen.
Die Themen, die Sie jetzt genannt haben, also Fremdheit, Diskriminierung, Rassismus, sind ja eigentlich alle universal. Was ist denn das Römische an den Geschichten?
Das ist eine gute Frage. Natürlich vielleicht das Interieur, die Stadt, die da so ein bisschen im Hintergrund als Kulisse aufscheint. Aber man könnte natürlich böse sagen, vielleicht ist auch die politische Atmosphäre irgendwie besonders typisch dafür. Denn natürlich, wir wissen, dass also die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia mit Giorgia Meloni als Ministerpräsidentin nicht zufällig vielleicht auch an die Macht gekommen ist. Denn die Ausländerfeindlichkeit in Italien, die ist ja relativ stark. Und deshalb dieses Thema der Fremdheit, des nicht irgendwie respektiert Werdens, des abgelehnt Werdens, des ausgegrenzt Werdens, ist eben doch verortet in diesem, ja, jetzt leider irgendwie nach rechts gerückten Italien.
Was natürlich auch ein Thema ist, das besonders heute am Tag nach der Europawahl allen so präsent ist. Wenn ich Ihnen so zugehört habe, kommt es mir so vor, als wären das wahrscheinlich doch eher düstere Geschichten. Aber natürlich ist ja auch nicht nur die Geschichte das Entscheidende, wenn man ein literarisches Werk beurteilt. Wie ist es denn? Ist es eine Empfehlung am Ende?
Also ich habe diese Geschichten gerne gelesen. Es sind Kurzgeschichten. Der Vorteil ist, die kann man dann eben auch in einer kurzen Zeit bewältigen. Man muss sich nicht in einen dicken Roman rein vertiefen. Die Geschichten, wie ich schon sagte, sind stilistisch ausgefeilt. Ich finde, meisterhaft komponiert. Und deshalb würde ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht auch Menschen, die nach Rom reisen wollen oder kürzlich in Rom waren, damit die ihre eigenen, vielleicht ja auch bloß touristischen Erfahrungen ein bisschen hinterfragen können.
Jochen Rack über die Erzählungen der Schriftstellerin Giumpa Lahiri, die um das Leben in Rom kreisen, wo die Schriftstellerin, die an der Ostküste der USA aufgewachsen ist, jahrelang gelebt hat. Der Band Das Wiedersehen wurde übersetzt von Julika Brandestini und ist bei Rowohlt erschienen. 24 Euro. Ihnen vielen Dank, Herr Rack.
Ich danke Ihnen auch.
I feel your love, I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell. A poet I knew to be gentle.
Aldous Harding aus Neuseeland, The Barrel. Sie sind auf der Kulturstrecke von Bayern 2, Kulturleben. Und jetzt für alle Fans und alle, die es werden wollen, für Büchermenschen, Leseratten, Rätselgenies, Literaturfreaks und allgemein Wissenwunder. Von euch und Ihnen wollen wir eine Antwort. Wer ist der Fahrgast in Wallis Rätseltaxi?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du denn heute hingehen?
Schumannstraße 15. Was gibt's Neues?
Ach, nur das Übliche. Sind's wieder auf der Suche nach einer guten Geschichte?
Ja, heute schon Zeitung gelesen?
Ich komm doch zu nix.
Müssen Sie nachholen. Bitte sehr. Extrablatt. Frisch aus der Druckerpresse.
Also lieber pass ich auf, dass uns die Elektrische nicht über den Haufen fährt.
Alles, was geschieht, kommt in die Zeitung.
Echt jetzt?
Es muss nur ein bisschen außergewöhnlich sein.
Außergewöhnlich deppert.
Wenn ein Kalb 4 Beine hat, so interessiert das natürlich niemanden. Wenn es aber 5 oder 6 Beine hat und das kommt vor, wollen das die Erwachsenen zum Frühstück lesen.
Okay, so ein Schmarrn. Das interessiert mich nicht.
So, und was sagen Sie jetzt dazu? Hier, auf Seite 1.
Die Titelstory, die ist bestimmt von Ihnen.
Das will ich wohl meinen. Glänzende Sensation. Kolossal.
Mhm. Geht's da um den Diebstahl?
Das... Ja... Aber woher wissen Sie?
Das ist doch Stadtgespräch. Der Bub vom Land...
Ein Realschüler.
...hat einen gesuchten Gauner gefasst.
Nein, nein, nein. Ein Bankräuber.
Ja, zusammen mit anderen Kindern. Das war quasi eine Gemeinschaftsaktion.
Ja, Prachtkerle sind das. Richtige Prachtkerle.
Ja, finde ich auch. Der Bub ist doch zuerst bestohlen worden, oder?
Ja, im Zug. Wissen Sie, warum er die Sache selbst in die Hand genommen hat und nicht zum nächsten Schupo gerannt ist?
Na, aber Sie werden es mir bestimmt gleich erzählen.
Ja, also, weil er in Neustadt dem Denkmal von Großherzog Karl eine rote Nase angemalt hat und einen Schnurrbart.
Ja, wir haben halt alle was auf dem Gerbholz.
Ja, ja, der Mensch ist gut, heißt es. Doch man darf es ihm nicht zu leicht machen, dem guten Menschen. Sonst kann es passieren, dass er schlecht wird. Hm?
Also, Sie brüten doch wieder was aus.
Home Story für die Morgenausgabe. Warte mal. Mutter und Sohn wieder vereint nach Verbrecherjagd.
Aha. Ist die Mutter denn in der Stadt?
Extra angereist, aus Angst um ihren Jungen. Na, um den muss sie sich keine Sorgen machen. Schlau wie ein Berliner ist er.
Das stimmt. Und stimmt es mit der Belohnung?
Ja, ja. 1000 Mark. Und wohlverdient. Warte mal. Du kriegst die Motten. Ja, das ist es.
Was denn?
Ich frag ihn, was er sich jetzt Neues kauft von dem vielen Geld.
Exklusivinterview, ich verstehe.
Jawohl. Halten Sie mal bei der Konditorei.
Ja.
Ich bring dem Wunderknaben Kirschtorte mit Schlagsahne mit.
Gute Idee.
Ich hab nur gute Ideen.
Du kriegst die Motten. Wer war's? Und wir wollen nicht wissen, wer der Junge ist, von dem da so viel die Rede war. Wer saß im Taxi? Wenn Sie es wissen, sind Sie schon ein Stück näher dran an der Möglichkeit, sich ein Buch auszusuchen aus dieser Sendung. Musik und Klima oder Leo Vadiashvilis Wald oder Isabel Allendes neuen Roman oder Jhumpa Lahiris römische Geschichten. Schreiben Sie die Lösung an kulturleben@br.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 80 300 München. Stichwort Rätseltaxi, Wunschbuch dazu schreiben, Postkarte geht natürlich auch. Letzten Montag saß Isolde im Taxi und die Droge, von der sie da gekichert hat, das war natürlich der Liebestrank in Gottfried von Straßburg, Tristan und Isolde. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.